Servus, Grimcast, Neo 2.0.
Neo 3.0 mal wieder.
Ja, zur
Was
Abwechslung.
haben wir uns gegeben?
Nosferatu.
Nosferatu, der Untote aus dem Jahr 2024. FSK 16. Wir haben den Extended Cut geguckt. Der ist ein paar Minuten länger als die Kinofassung. Es sind wirklich nur ein paar Minuten.
Okay.
Regie geführt hat Robert Eggers, einer meiner Lieblingsregisseure von den neueren. Muss ich sagen, ich mag den sehr. Kennst du den?
Nö.
Der hat auch noch nicht viele Filme gemacht. Das ist, glaube ich, jetzt erst sein vierter Film.
Okay.
Aber ist ein wirklich, wirklich guter Regisseur. Also gerade so von den neueren, wo ja wirklich nur noch Schrott kommt, ist es schon bemerkenswert, dass wir da einen haben, der hier noch wirklich mit dem Anspruch rangeht, echte Kunst zu machen.
Ja, ich denke, das fällt auch direkt auf. Also hat so eine eigene Handschrift, der Film. Auch vom Look und generell.
Ja. Was ich extrem spannend finde, ist, dass dir das Ganze gar nichts sagt, ne? Nosferatu, das sagt dir nichts.
Nee, das ist so gut wie gar nichts.
Das ist interessant. Also das Ganze ist ein Remake von dem Film Nosferatu, eine Symphonie des Grauens aus dem Jahr 1922.
Krass.
Von Friedrich Wilhelm Murnau. In der Hauptrolle Max Schreck, der hat damals Orlok gespielt, ein deutscher Film. Und ja, das ist so der also war so diese Zeit des deutschen Expressionismus.
Echt? Jetzt krass, wo du sagst. Ich glaube, ich kann mich an so ein paar Ausschnitte von dem Film, von dem Originalfilm, kann ich mich erinnern.
Das war ein Stummfilm.
Ja, krass, ja, doch.
Und also das war wirklich der erste Vampirfilm überhaupt und auch einer der ersten Horrorfilme überhaupt.
Auch da war Nosferatu schon sehr hässlich, fällt mir ein.
Richtig, ja, richtig. Und das mit dem deutschen Expressionismus, das ist ja auch so ein Ding. Also zu der Zeit war ja Deutschland führend, was Kino angeht. Mhm. Und ich meine, wie in vielen Sachen, das ist dann halt aus Gründen dann irgendwann nicht mehr so, ne?
Ja.
Aber damals war Deutschland richtig krass. Also so krass, dass selbst ein Alfred Hitchcock damals nach Deutschland gekommen ist, um von den Großen zu lernen, wie man richtig Filme macht.
Mhm. Krass.
Also deutscher Expressionismus, da geht's halt viel um den Ausdruck. Es ist sehr gestenhaft vom Schauspiel her.
Deswegen auch Stummfilm, ne? Also weil
genau. Kontrastreiche Beleuchtung.
Ja.
Die Kulissen spielen eine große Rolle. Die sind bei diesen expressionistischen Filmen verzerrt.
Ja.
Die sollen so ein bisschen das Innenleben der Protagonisten widerspiegeln. Also das ist alles eine sehr, sehr künstlerische Geschichte.
Ja.
Und es sind wirklich großartige Filme. Also ich empfehle auch den Original Nosferatu zu gucken. Ich liebe den sehr, auch das Original.
Mhm.
Macht jetzt für den Grimcast wenig Sinn, weil es halt ein Stummfilm ist, den auch zu gucken. Aber ich empfehle es auf jeden Fall, den zu gucken. Ist ein geiles Ding. Ja, und das Ganze ist natürlich, also Nosferatu ist natürlich eine Verfilmung des Romans Dracula von Bram Stoker.
Okay.
Der sagt dir schon was.
Ja, ne? Ja.
Aber du, also hast du auch noch nie eine Dracula-Verfilmung? Gibt ja unzählige Dracula-Verfilmungen.
Doch, doch, natürlich.
Deswegen habe ich gemeint, dass du vielleicht irgendwie die Story, dass dir das bekannt vorkommt.
Deswegen habe ich die zwei Figuren Dracula und Nosferatu nicht zusammenbekommen, weil in meiner Wahrnehmung war Dracula der erste Vampir.
Ja.
Und so jetzt nach dem Film könnte man auch meinen, dass Nosferatu der erste Vampir ist.
Ja, das war ja der erste Vampirfilm, aber Dracula ist ja ein Roman.
Okay.
Ne? Also die erste Dracula-Verfilmung ist aus den 50ern.
Von der Geschichte des Vampires an sich, so der allererste Vampir.
Ja. Das Ding ist, die wollten damals diesen Dracula-Roman verfilmen und die hatten halt die Rechte nicht.
Ah.
Und deswegen ist aus Dracula dann Orlok geworden.
Mhm.
Und die Figuren wurden halt, die Namen geändert und so. Aber es ist halt eigentlich eine inoffizielle Dracula-Verfilmung, könnte man sagen. Aber Robert Eggers wollte hier explizit ein Remake von Nosferatu machen und nicht einfach wieder eine neue Dracula-Variante.
Deswegen, okay. Also im Grunde, der Kern ist die gleiche Geschichte.
Ja, im Wesentlichen ja.
Ja.
Deswegen ist es auch in Deutschland und so. Der Dracula-Roman spielt ja in London.
Ja.
Der Dracula-Roman ist aus dem Jahr 1897, ist ein Schauerroman und war ja auch so ein Vorläufer für den modernen Horror-Roman, der dann im 20. Jahrhundert durch H.P. Lovecraft sich so etabliert hat. Und das Ganze, das ist halt alles ein bisschen kompliziert. Also der Schauerroman als Genre oder auch Horror generell hat sich entwickelt aus der Romantik. Romantik, Kulturepoche, Romantik. Und die Romantik ist auch deswegen so interessant, weil man sagt, nicht ganz zu Unrecht, würde ich sagen, die Romantik ist die deutscheste aller Epochen. Also das ist so wirklich etwas, was das deutsche Wesen sehr, sehr zum Ausdruck bringt, stark zum Ausdruck bringt. Und in der Romantik, die ist damals entstanden, das war die Zeit der Industrialisierung, Rationalisierung und so weiter, Aufklärung, also Aufklärung war vorher, dann Industrialisierung, Rationalisierung, die Wissenschaft und so.
Genau.
Und die Romantik ist so dieses, die Gegenbewegung dazu eigentlich, so dieser, dieses, da geht's um das Unbewusste, um das Seelenleben. Einer meiner Lieblingsschriftsteller aus der Romantik, E.T.A. Hoffmann, der hat, ja, der hat da auch wirklich super Stories geschrieben und so auch so, geht auch so in die frühe Horrorrichtung, sage ich jetzt mal.
Okay.
Und von diesen Stories ausgehend inspiriert hat dann zum Beispiel auch ein Sigmund Freud seine Psychoanalyse entwickelt, also sich so mit dem Unbewussten zu beschäftigen und so. Und das spielt für den Film halt alles auch eine Rolle, ne?
Okay.
Ja, also Sehnsucht, Liebe, das sind auch so typische Motive der Romantik. Der Film spielt auch 1838, das ist halt die Zeit der Spätromantik. Mhm. Also auch das ist sicherlich absichtlich gewählt, denke ich mal. Vielleicht noch ganz kurz zur historischen Person. Dracula, es gibt eine historische Person, auf der der basiert, Vlad der Pfähler.
Ja.
Das war im 15. Jahrhundert ein Fürst in der Walachei, also das heutige Rumänien, der gegen, also die Osmanen sind eingefallen und er hat halt sozusagen das da verteidigt als Feldherr.
Ja.
Und er ist bekannt dafür, sehr grausam gewesen zu sein.
Ja, ich glaube, der hat die auch alle gepfählt oder irgendwie die Köpfe und
gepfählt,
dann.
Gepfählt, so, geköpft.
Und dann so den Weg damit gepflastert.
Und er soll, die Legende sagt, er soll auch deren Blut getrunken haben. Und daher kommt dann dieser Mythos.
Ja.
Genau, Dracula. Also Bram Stoker, der hat sich davon inspirieren lassen für seinen...
Im Roman, da glaube ich, so Lord Dracul.
Ja, genau. Genug des Vorgeplänkels, würde ich sagen. Worum geht's in dem Film? Es beginnt mit Ellen.
Frau Depp.
Genau, das ist ja die Tochter von Johnny Depp. Ja. Wie heißt sie? Lily Depp Rose?
Lily Rose Depp. Genau.
Genau, die Tochter von Johnny Depp. Die, finde ich, das kann man schon mal sagen, einen recht guten Job hier gemacht hat.
Also schauspielerisch.
Ja, schauspielerisch.
Krass.
Ja,
ja, wirklich krass. Also wirklich überzeugend, muss man sagen. Findest du sie hübsch? Also ich war ein bisschen schockiert so am Anfang. Ich sehe immer noch zu viel Johnny in ihr.
Ich finde, nee.
Sie hat so diese Gesichts-, diese Augen und so.
Mir gefällt sie nicht.
Nee, ich finde sie auch nicht hübsch.
Naja. Aber
schauspielerisch?
Schauspielerisch und auch für die Rolle sehr passend, finde ich. Ich habe aber auch noch nie einen Film von ihr vorher gesehen. Ich glaube, das ist nicht ihr erster Film, aber ich habe, glaube ich, auch noch keinen Film gesehen von ihr vorher.
Ja.
Naja. Naja, auf jeden Fall fängt es an mit ihr. Sie liegt da und macht interessante Bewegungen. Sie hat wohl da irgendwie Sex mit einer unsichtbaren Entität, könnte man fast sagen.
Leicht stimuliert. Ja.
Das ist der gute Orlok, wie wir dann später erfahren werden. So beginnt der Film erstmal.
Ja.
Und dann viele Jahre später, das springt dann. Ne? Dann sehen wir Thomas Hutter, das ist ihr Mann.
Genau.
Ne? Und der bekommt einen Auftrag von seinem, also der arbeitet als Makler.
Ja.
Ne? Und der bekommt einen Auftrag, soll ein Anwesen vermitteln.
Genau.
Von seinem Chef, Herr Knock.
Herr Knock. Und er verspricht ihm wohl auch dann, ja, eine höhere Position oder so, glaube ich, wenn er den Deal klar macht.
Genau, er ist ja jetzt verheiratet, ne, er soll ein bisschen mehr Para machen und so. Und sie will aber nicht, dass er geht. Sie hat schon so diese Ahnungen, ne, das erfahren wir dann auch später, dass sie generell so Dinge sehen kann und Ahnungen hat und so.
Sie sind auch gerade in den Flitterwochen.
Ja, sie sind jung verheiratet.
Genau.
Und er will aber gehen, also das ist für ihn sehr wichtig. Das ist auch schon mal so ein Ding, so dieses... Die bürgerliche Gesellschaft und dieses, und man muss Arbeit und man muss Karriere machen und so, das sollte schon mal sehr zeigen, dass er da sehr in diesem Denkmuster der bürgerlichen Gesellschaft ist. Ne? Und sie ist ja offensichtlich ganz anders. Ne?
Ja.
Also sie ist die Romantikerin, die so diese Gegenbewegung symbolisiert. Ja, er geht dann auf jeden Fall und auch wie er geht, die Wege, wie er reitet und wie das alles inszeniert ist, ne, da vielleicht gleich schon mal zum Look.
Unfassbar geil.
Wahnsinn, oder? Es sieht so krass aus, dieser Film.
Also wirklich unfassbar stark gemacht. Fast jede Szene auch wieder, muss man sagen.
Man hat so viele Einstellungen, die aussehen fast schon wie so Gemälde.
Ja.
Wobei Gemälde vielleicht sogar besser, Kupferstich vielleicht sogar besser ist, weil die Farben sind ja auch sehr entsättigt, was natürlich auch an den Stummfilm angelehnt ist, aber es ist auch von der Ästhetik her, es ist so eine Kupferstich-Ästhetik und ich meine, das ist auch kein Zufall, weil Robert Eggers ist ein großer Fan von Albrecht Dürer, von dem berühmten Renaissance-Maler aus Nürnberg und der ist berühmt für seine, vor allem auch für seine Kupferstiche.
Okay.
Und das ist schon so eine Ich sehe da schon so eine Dürer-Ästhetik, die da gewollt auch drin ist.
Ja, da bin ich nicht so drin, aber ich sehe da auf jeden Fall einen künstlerischen Anspruch, definitiv.
Es sieht krass aus. Ja, also es sieht wunderbar. Einfach insane aus, das muss man echt sagen. Ja, er geht dann halt dahin, also Rumänien wird nicht genannt, aber es ist ja da in Rumänien, ne, der Graf. Und da sind dann halt irgendwie so eine Bande Zigeuner.
Ja.
Die lachen ihn erstmal aus. So diesen zivilisierten Chöp, der da aus Deutschland kommt. Und sie wissen schon, okay, im Endeffekt, sie wissen schon, was mit ihm passieren wird, so, ne, auch.
Genau. Und er will da pennen.
Der will da pennen.
So, er bezahlt dann auch dafür, so, dass er dann da eine Nacht schlafen kann. Und dann wird er von so einer alten Zigeunerin zugeschwafelt.
Ja.
Sodom und Gomorra.
Dass er da nicht hingehen soll.
Alles passiert, ganze Welt.
Ja, also sie warnt ihn halt. Sie ist sozusagen der Crazy Ralph dieses Universums.
Der Truppe.
Er hat dann, es ist dann eine Szene bei Nacht, wo eine junge, nackte Frau, die fand ich attraktiv, im Gegensatz zu
so.
eine Jungfrau
auf einem
Pferd reitet.
Genau. Begleitet von einer Truppe.
Man weiß nicht so genau, also so als opfermäßig.
Opfergabe,
Ne, für den Vampir.
Genau, die reiten zu einem Grab.
Genau, machen das auf und pfählen dann, was auch immer da drin liegt. Und dann wacht Thomas auf und man weiß nicht so genau, ist das jetzt ein Traum gewesen oder ist das wirklich passiert? Das ist aber wohl schon wirklich passiert, ne?
Ja, aber schon auch im Zuge des Traums, weil er wacht ja früh auf, die Zigeuner sind alle weg, also hat er die Nacht dort verbracht.
Was Zigeuner so machen, Sie ziehen weiter. Aber es ist so ein bisschen, ist es ein Traum, ist es echt, ne? Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall, er geht dann weiter und das ist auch so eine starke Szene, wie er dann so, wie die Kutsche kommt
unfassbar.
Und wie das einfach, man kann es nicht
Look
beschreiben, man muss es sehen.
Ja.
Ja, aber schon so auch gruselig, wie dann diese Kutsche von alleine kommt.
Wie so ein autonomer Tesla.
Genau, die Tür von alleine aufgeht so. Ja, die waren ihre Zeit voraus. Die Tür von alleine aufgeht, er einsteigt so. Eine richtige E-Kutsche an der Stelle.
So.
Na, Pferde waren schon dran.
Ja, hatte schon 2 PS das Ding.
Ja, die Kutsche bringt ihn dann zum Schloss. Auch wieder eine unfassbare Szene.
Ja,
wenn man dieses Schloss in der Ferne sieht, ne, und das ist so wie alles steht still und nur so diese von weitem sieht man's und nur so die Kutsche bewegt sich. Mhm. Das sieht Wahnsinn aus.
Na, dann schleicht er da rein. Ja. Und dann sieht man schon so eine Silhouette, so Umrisse von einem Typen.
Man merkt aber gleich so, okay.
Die Atmosphäre ist anders.
Unangenehm.
Ja.
Anders, unangenehm. Orlok, man sieht ihn ja auch erst nur immer die Umrisse. Man sieht ihn erst später dann so richtig, aber man sieht ihn ganz lange immer nur im Schatten und.
Muss man sagen, finde ich in dem Film auch gut aufgebaut. Also man sieht ihn am Anfang sehr wenig bis zum Ende hin immer mehr stark gemacht.
Ja. Orlok wird gespielt von Bill Skarsgård.
Mhm.
Das ist der Bruder, der im Crow Remake die Hauptrolle war.
Okay.
Krass, ne?
Ja.
Also komplett anders. Ja. So einfach. Aber auch so, weil er so geschminkt ist und so. Man erkennt ihn halt gar nicht, ne?
Die Stimme finde ich richtig krass. Die Stimme, auch so der Akzent, die Aussprache.
Mhm.
Es trägt so krass zur Atmosphäre bei.
Ja.
Sehr gut.
Sehr gut.
Hier auch mal Props an die deutsche Synchronübersetzung.
Ja, die sind ja generell immer sehr stark, ne?
Ja.
Ja, es gibt dann kurz ein Gespräch zwischen Ellen und Anna. Anna ist ihre Freundin. Der Mann von Anna ist, also Harding, das ist so der weiß ich nicht, beste Freund von Thomas, kann man sagen.
Ja.
Thomas oder Thomas? Eigentlich ist er Thomas, weil er Deutscher ist.
Deutsche.
Aber die sagen Thomas, weil es ein amerikanischer Film ist, ne?
So.
Das ist so.
Ja.
Die unterhalten sich dann, die beiden, und Ellen erzählt dann so Sachen, fühlst du dich auch manchmal ferngesteuert?
Mhm.
Und Anna sagt dann, ja, das ist Gott. So, ne? Klar.
Ja.
Und Ellen, nee, so auf die Art, das ist
was anderes.
Was anderes.
So. Ja.
Und also man merkt schon, irgendwas ist anders an der guten Dame.
Ja.
Thomas wacht dann auf dem Boden auf.
Genau.
Er wacht auf dem Boden einfach auf, wie ein Penner. Und hat Bisswunden
genau.
an der Brust.
Genau.
Das ist auch so ein Ding, Dracula beißt ja in den Hals eigentlich, aber hier, Orlok, er beißt in die Brust.
Ja, habe ich mir auch gedacht. Das ist anders.
Ist anders. Das soll aber auch nochmal die, ja, doch die sexuelle Note nochmal vielleicht anders betonen. Na, ist ja schon sehr, also Sex schon ein wichtiges Thema in dem Film.
Ja.
Ja, er hat Bisse in der Brust.
Der Graf ist weg.
Der ist weg. Es ist tagsüber, ne?
Genau.
Er ist weg. Er sucht, ne? Ist es dann schon? Nein,
ja,
noch nicht.
Doch, er sucht ihn dann, er irrt da rum und dann ist es dann aber auch schon wieder Abend, glaube
ja,
ich.
Ja, genau, genau. Und dann kommt diese Szene, wo er den Kontrakt ihm genau. vorlegt, den er unterschreiben soll. Es geht ja darum, dass er da ein Anwesen in Wisborg, ist übrigens eine fiktive deutsche Stadt, die gibt's nicht, dass er diesen Vertrag da für dieses Anwesen unterschreiben soll, legt er ihm vor.
Das Anwesen, das ja genau, also auch unmittelbar an ihrem Zuhause liegt, ne? Also
genau, genau. Was wir jetzt auch nicht erwähnt haben, was vorher auch noch gezeigt wird, was man schon weiß, ist, dass der Chef von ihm, dass der eigentlich ein Okkultist ist und da irgendwelche okkultistischen, okkulten Rituale macht und
nackt.
Nackt, natürlich, ein Diener von Orlok ist. Ne?
Ja.
Und den halt da absichtlich auch hingelockt hat.
Ja, ja.
Ja, und er unterschreibt diesen Vertrag irgendwie so, aber er weiß gar nicht, was er da eigentlich unterschreibt. Da sind so Symbole drauf, er kann das gar nicht verstehen, ne, was er da eigentlich unterschreibt. Und er gibt ihm dann auch das Amulett, das er von seiner Frau hat.
Mhm.
Dann ist wieder, also Orlok geht wieder. Ja. Und er hat dann schon so ein sehr ungutes Gefühl, er will weg eigentlich, ne? Und er versucht dann auch abzuhauen, tagsüber auch, ne? Versucht abzuhauen. Er merkt aber, er ist eingesperrt.
Richtig.
Seine Briefe werden auch nicht abgeschickt.
Ja.
Und
er irrt wieder rum und findet dann das Grab.
Und er will dann Orlok töten.
Genau.
Er will zuschlagen.
Mit der Spitzhacke.
Ja. Aber er wacht auf.
Genau, der Vampir ist schneller.
Er ist schneller.
Er blockt ihn quasi, dann haut er ab.
Ja, aber er haut er ab und dann ist auch so eine geile Szene, wie er dann so kommt und immer dieses Schattenspiel und
ja,
so.
Genau.
Das sieht auch krass aus. Ja, und er saugt ihn dann im Endeffekt aus.
Ja,
er
wird ausgeschlüpft.
Lässt ihn aber am Leben.
Wie so eine Capri-Sonne.
Wie so eine Capri-Sun heißt es jetzt.
Ah, okay.
Im besten Deutschland aller Zeiten, weil Sonne, das wäre viel zu deutsch.
Ach so, okay, es geht nicht mehr.
Das kann man nicht
machen. Ja, verstehe.
Ja, er wird ausgesaugt.
Ja, und dann haut er ab.
Und dann haut er ab.
Von Kelp. Fenster.
Von Kelp?
Ja, Kelps.
Ja, erst springt er vom Fenster in den Fluss.
Naja, Kelp sind noch an Fenster.
Ja,
machen. Wow.
Böse Kelp.
Ja.
Hau.
Der hat zwei Kelp, diese...
Orlok.
Ja.
Ja.
Genau, und dann fällt er ins Wasser.
Dann fällt er ins Wasser. Er kommt da raus, er wird da von so Nonnen gefunden, die dann ein bisschen ihn den Teufel austreiben wollen, mäßig so.
Genau.
Weil er ist ja dann auch irgendwie belastet.
Ja.
Na, er geht dann aber weiter, weil er will zu Alan. Aber er ist noch nicht komplett geheilt. So.
Ja.
Währenddessen...
kommt der Beste.
Ja, währenddessen ist erstmal Alan komplett am Ausflippen.
Mhm.
Ne, sie schiebt voll die Filme.
Ja.
Und dann kommt der Arzt, der sie sediert. Mehr Äther, immer sedieren. Geil.
Einfach betäuben, so. Einfach
die Wissenschaft
betäuben.
Am Werk.
So, sie wird laut, sie wird unangenehm, so einfach betäuben.
Naja, damals wusste man halt noch, wie man mit Frauen umgeht.
Ja.
Das hat man verlernt. Hat schon alles seine Vorteile gehabt. Nee, aber das war ja damals tatsächlich auch so der Umgang, ne?
Ja,
muss man sagen. Wir erfahren dann, dass der gute, was, Knack? Knack gefangen wird. Knock, gefangen wird, weil er drei Schafe gefressen haben soll, lebendig. Also.
Respekt.
Ja. Und währenddessen ist dann auch, ja, Thomas ist auf der Rückreise, ne? Der Arzt kann der guten Ellen aber nicht helfen. Das sagt er, wir brauchen einen Spezialisten. Das geht so nicht.
Ja.
Und jetzt kommt der, den du meintest, ne? Der Beste.
Nee, man sieht nämlich, da gab's noch eine Szene, da wo die dann den Verrückten gezeigt haben, in der Zelle.
Ach so, den Knock.
Boah.
Wie er die Taube frisst.
Oder wie er die Taube einfach Kopf abbeißt.
Ja.
Dich die,
ja, Satanist.
Ja, richtiger Satanist.
Ja. Das war ja, man muss auch sagen, ne, das ist auch die Zeit des Okkultismus, wo das alles groß geworden ist. Mhm. Das ist auch wirklich, also ganz in Deutschland war das auch ganz stark so zu dieser Zeit.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Es gab viele okkultistische Zirkel, Geheimgesellschaften und so weiter, von denen die ein oder andere heute durchaus noch existieren mag. Aber das war so die große Zeit des Okkultismus.
Mhm.
Das ist ja auch alles in dem Originalfilm gar nicht drin.
Mhm.
Das ist auch in dem Dracula-Roman nicht drin.
Ja.
Also dieses Ganze mit dem Okkultismus, das Dracula ist halt einfach ein Vampir eigentlich.
Ja.
Aber der ist ja hier ein ein Vampir und ein Schwarzmagier.
Ja.
Ne, das ist alles hier neu. Also man muss auch dazu sagen, dass in diesem Remake die Hauptfigur ist Ellen. Das ist ein Film über Ellen eigentlich. Mhm. Sie ist der Hauptcharakter. Und das ist der erste Dracula-Film, wo das so ist.
Ja.
Wo sie so eine wichtige Rolle spielt.
Ja, ja.
Das ist auch ein ganz anderer Zugang
ja.
zu dem Thema, den Robert Eggers hier wählt. Ja, sie rufen dann einen Experten, der Doktor.
Mhm.
Es ist von Franz, gespielt von Willem Dafoe. Ich liebe Willem Dafoe, was soll man sagen? Er ist einfach der King.
Schon stark.
Passt auch perfekt wieder zu ihm, die Rolle. Und von Franz ist die Figur in dem Roman, kennst du sicher, den Namen Van Helsing.
Mhm. Ja.
Das ist Van Helsing eigentlich.
Ja.
Den gibt es zum Beispiel in dem Original Nosferatu-Film nicht. Also in dem Roman gibt es Van Helsing, aber es gibt diese von Franz-Figur nicht in dem Original Nosferatu-Film.
Ja, und der exorziert dann ein wenig rum?
Der exorziert dann ein wenig rum. Er ist halt ein Experte fürs Okkulte.
Mhm.
Er ist auch ganz interessant vielleicht, er ist ein Schweizer Professor, der von der Uni geflogen ist, weil er sich eben mit diesen dunklen Themen beschäftigt und ist ja Quatsch alles und so. Verschwörungstheoretiker, solche werden gecancelt, das kennt man ja, wenn man ein bisschen aus der Reihe tanzt. Und dass er ein Schweizer ist, ist deswegen auch so relevant, weil er auch so ein bisschen die Figur C.G. Jung verkörpern soll. Dieser berühmte Psychiater, Schweizer Psychiater, der ja der Gegenspieler von Sigmund Freud war. Und den ich persönlich auch sehr viel mehr abgewinnen kann als einem Sigmund Freud. Weil C.G. Jung eben, Sigmund Freud war eben dieser Vertreter einer rein rationalistischen Psychoanalyse. Mhm. Und Jung war eben der eben hier diese so Archetypen und auch ein bisschen, ja, man würde sagen, irrationaler auch an die Sache rangegangen ist. Aber damit kann ich halt mehr anfangen. Und er soll das vertreten, so dieses Gegenstück zu die Wissenschaft halt. Ne?
Aha, okay.
Wie der Film ja auch klar macht.
Ja.
Er sagt es ja auch selber im Endeffekt. Ja. Sie weiß Dinge, erzählt sie von Franz, ne? Als er sie befragt. Sie sagt, sie wusste schon immer Dinge, was in ihren Weihnachtsgeschenken drin ist. Der Vater hat Angst bekommen. Er hat sie dann irgendwann gefunden, unbekleidet. Es wird nicht dann weiter erläutert, was genau sie gemacht hat, aber vermutlich hat sie masturbiert. Sünde, Sünde, sagt der Vater, Sünde, Sünde.
Sie ist ja auch regelmäßig am Schlafwandeln.
Ja. Es sind auch alles so Themen, typische Themen der Romantik, ne? Schlafwandeln und das sind, also der Film strotzt nur so von romantischer Symbolik.
Ja.
Die Musik auch ist Neoromantik. Es wird ja auch komplett auf synthetische Klänge verzichtet. Also ist alles wirklich so in dem Stil.
Auch im größten Teil fast 90% auf CGI, möchte ich sagen, wurde verzichtet.
Ja, das ist aber zum Beispiel was ich kritisieren möchte an dem Film, dass eben doch CGI verwendet wird. Also viele der Kulissen und so sind ja sogar CGI. Also das ist ja schon digital nachbearbeitet auf jeden Fall zumindest. Und auch ein paar CGI-Effekte auf jeden Fall drin. Und da frage ich mich, warum man das bei so einem Film nicht ganz gelassen hat.
Ja.
Also vielleicht hätte man dann den Look so nicht, ich weiß es nicht, aber...
Wahrscheinlich, aber ich fand, für meinen Geschmack hat es genau so gepasst.
Es sah krass aus, da kann man nichts sagen.
Ja.
Ja, also Sünde, Sünde, ne? Das ist halt so dieses, wieder so dieses Spannungsverhältnis, so die bürgerliche Gesellschaft.
Ja.
Und das ist auch, würde ich sagen, da sind wir dann auch schon beim wesentlichen, beim zentralen Thema des Films. Weil ich würde sagen, das zentrale Thema des Films ist die weibliche Lust und die Angst der bürgerlichen Gesellschaft vor der weiblichen Lust.
Mhm.
Und das ist ja auch dieses Dunkle, dieser Schatten, der immer wieder kommt und der verdrängt werden muss und so weiter. Ne? Es ist ja auch so, sie hat ja im Endeffekt, sie hatte ja was mit Orlok, könnte man sagen.
Ja.
Und es wird dann auch immer von ihrer Melancholie gesprochen. Melancholie ist eigentlich so ein Begriff für Depression. Alter Begriff. Das ist dann weggegangen, als sie Thomas geheiratet hat. Ne?
Ja.
Aber es kommt dann wieder.
Ja, in Form von Träumen dann.
In Form von Träumen. Und es ist aber eigentlich, es ist diese Begierde, ne? Diese sexuelle Begierde, die sie hat.
Ja, der sie sich ja auch immer wieder hingibt.
Der sie sich auch immer wieder hingibt. Aber die Thomas scheinbar auch nicht so zu erfüllen vermag.
Ja.
Ne? Er ist halt, wie soll ich das sagen? Er ist halt so eher der Nice Guy.
Mhm.
Er ist halt eher so der Vernunft-Ehemann, der Versorger.
Ja.
Und Orlok ist halt der Bad Boy.
Ja.
Ne?
So könnte man das.
Das sehen. Ist halt so das Ding.
Ja.
Ja, wo waren wir jetzt? Sünde, Sünde.
Ja, währenddessen ist doch er schon auf dem Schiff unterwegs.
Er ist auf dem Schiff unterwegs.
Genau, in der Kiste, in seinem Sarg, in seinem Bett quasi.
Ja, in dieser Erde, in der muss er ja auch immer wieder rein.
Genau.
Beim ersten Hahnenschrei.
Genau.
Sonst stirbt er.
Und es sind einige Ratten auch an Bord.
Ja, es bricht ja dann so die Pest aus auf diesem Schiff.
Genau.
Das ist übrigens auch was, das ist meines Wissens nach in dem Roman nicht so. Das war aber im Nosferatu-Film auch schon so, dass er so der Überbringer der Pest ist. Und es ist ja auch, im Originalfilm ist das noch mehr so, wenn du musst dir mal angucken, wie der aussieht.
Ja.
Der sieht aus wie eine Ratte.
Ja, ja, ich weiß schon. Ich habe den noch so ein bisschen bildlich vor mir. Und aber das Witzige ist so, fand ich ganz witzig gemacht, dass er so seine Schifffahrt quasi sich versorgt über diese Matrosen, sich so durchsnackt. Sie einen nach dem anderen schnappt,
jetzt
schön einteilt.
Ja.
Nice.
Ein schöner Satz ist dann auch, den sagt sie dann, Ellen sagt den dann auch, sie fragt es, glaube ich, den von Franz, kommt das Böse aus unserem Innern oder aus dem Jenseits?
Ja.
Das ist so ein wichtiger Satz auch, weil das ist ja auch so eine uralte Frage.
Ja.
Auch, also nicht auch auf das Böse, aber auch auf Gott bezogen. Ist Gott transzendent oder immanent? Ist Gott außerhalb unseres Universums oder in uns drin?
Ja.
Ne, die korrekte Antwort ist natürlich sowohl bei Gott als auch beim Bösen, sowohl als auch.
Genau.
Aber es ist eben so diese Spaltung, hast du ja in allen Dingen, du hast ja so immer eine Spaltung und die Wahrheit ist ja immer eine Kombination aus diesen beiden, weil das Gespaltene soll ja immer gegeneinander kämpfen.
So, deswegen sagt man ja, die Wahrheit liegt meistens irgendwo in der Mitte.
Ja, ja, es ist aber nicht einfach nur die Mitte.
Es ist aber auch nicht einfach nur so oder so.
Genau, es ist eigentlich eine Synergie, also ja. Aber es ist ein geiler Satz, der halt auch nochmal für den Film in dem Sinne wichtig ist, weil Orlok, wenn man den Film jetzt rein als Horrorfilm, als Vampirfilm anschaut, ist es natürlich von außen, aus dem Jenseits, das ist der Diener des Teufels. Orlok, es wird gesagt, das ist der Musterschüler des Teufels.
Er wird auch mehrmals als der Tod bezeichnet. Der Tod
persönlich.
Genau.
Oder die Personifikation des Todes oder sowas. Ja, es ist so dieses Jenseitige.
Ja.
Aber der Film gibt ja auch genug Hinweise, um es so zu deuten, dass dieses Böse in ihr ist.
Ja.
Es sind ihre Begierden. Es ist, da ist das Böse immanent. Also ein sehr wichtiger Satz, zentraler Satz für die Deutung des Films auch.
Ja.
Ja, sie ist besessen von Dämonen, sagt von Franz.
Ja.
Natürlich, ne, die rationalen Leute, Harding, glaubt es nicht. Das ist Quatsch.
Und da gab es ja auch dann den wichtigen Dialog, dann, wo er sagt, du musst dich quasi, du musst es akzeptieren, dass du es in dir trägst. Nur so kannst du es bekämpfen.
Ja, und das ist auch interessant, weil das ist eine der zentralen Lehren von C.G. Jung. Ne, da geht's, ich weiß nicht, den Begriff Schattenarbeit hast du vielleicht schon mal gehört?
Nee,
es geht darum, dass Menschen so ein idealisiertes Bild von sich selbst haben und jeder hat irgendwelche negativen Sachen an sich und die werden psychologisch und die werden unterdrückt.
Unterdrückt,
verdrängt.
Ja.
Man will das nicht wahrhaben, dass man diese oder jene Begierden hat.
Oder Eigenschaften.
Eigenschaften hat. Das sind dann auch oft die Sachen, die einen an anderen Menschen ganz besonders stören. Also jetzt nicht, dass man rational irgendwie was kritisiert, sondern das triggert dich dann so richtig so, ne? Und das sind oft die Sachen, die du von dir selber abspalten willst.
Ja.
Und bei C.G. Jung geht es sehr viel um Schattenarbeit, dass man eben diese Schatten integriert, dass man das nicht verdrängt, dass man ganzheitlich eben die Persönlichkeit
Das erkennt.
Das erkennt.
Ja.
Übrigens vielleicht ein kleiner Tipp an alle, die an Persönlichkeitsentwicklung interessiert sind, bevor ihr irgendwelchen Internet-Chöps tausende von Euros in den Hals jagt, lest lieber C.G. Jung, da habt ihr viel mehr davon. Kleiner Tipp von Professor Hauptschüler an der Stelle. Ja, Knock. wie heißt der Typ?
Ich glaube Knock.
Knock, oder, ne? Ja. Er bricht aus, er beißt eine Wache in den Hals.
Er ist so geil, Alter.
Trinkt sein Blut.
Wie er immer läuft so und schreit und sagt, er ist da.
Ja, der Meister.
Ja, wunderbar, der Typ.
Ja, er bricht aus, er geht zum Meister. Und Thomas ist dann auch zurück.
Genau, die kommen irgendwie an, das Boot ist da, die Ratten kommen, man weiß schon, okay.
Genau, und Orlok erscheint dann in der Nacht, Ellen.
Ja, genau.
Auch wieder so mit den Schattenspielen und so, sehr geil gemacht. Er erzählt ihr dann von diesem Kontrakt, dein Mann hat dich verkauft für einen Sack voll Gold.
Mhm.
Ne? Was ja stimmt.
Ja.
Was er aber nicht wusste, aber was trotzdem stimmt. Ja. Es ändert nichts an der Tatsache, dass es stimmt. Sie natürlich lehnt ab und will nicht und geh weg und bla.
Ja.
Aber ne, eigentlich, sie will schon. So.
Natürlich will sie.
Natürlich will sie. Er ist Bad Boy.
Ja.
Bad Boy.
Ja, er gibt dir drei Nächte.
Dann er tötet aber in der Zeit immer...
Genau, er kündigt es auch an.
Leute, die ihr nahe stehen.
Genau.
Und in der Nacht ist es auch so, dass sie bei Anna schläft.
Mhm.
Und die liegt dann am Boden, von Ratten befallen, angenagt.
Ja.
Sie stirbt nicht, aber sie ist dann auch besessen, kann man sagen. Ne?
Sozusagen, ja.
Und ja, da ist dann dieser Streit, das sagt dann der, ich weiß nicht, Alan sagt es und halt auch der Wissenschaftler, dass sie besessen ist.
Ja.
Und der Harding flippt halt dann aus, ne, dieser rationale Typ.
Genau.
Das ist eine echte Seuche, ist die Pest. So, gewisse Parallelen zur Corona-Zeit drängen sich quasi auf, dass wir hier so welche haben, die dann so, es ist eine Pandemie und dann gibt's die anderen, die sagen, aber da steckt doch noch mehr dahinter.
Ja.
Nein, nein, das ist Quatsch. Ich sag's nur.
Ja.
Schon sehr, also ja, und schon auch, sehr deutlich.
Auch die Reaktion dann, er hat die ja dann rausgeschmissen, hat gesagt, die soll nach Hause gehen und so, ne? Also auch kompromisslos gleich in der Reaktion.
Ja, ja, er will dann mit diesen Querdenkern nichts mehr zu tun haben.
So.
Das ist das. Soll es ja gegeben haben,
ja,
solche Reaktionen.
Genau.
Von den Guten. Kannst mir nicht verkneifen, immer noch eine mitgeben, Walter.
Ja, sie offenbart sich ihm dann. Und
ja, ja, das ist auch eine krasse Szene. Ne?
Ja, ist auch krass gemacht.
Ich kenne den Teufel, sagt sie.
Ja.
Also ich habe ihn herbeigerufen.
Ja.
Er ist dann quasi geschockt.
Ja, er guckt dann erstmal.
Sie sagt dann, wirft ihm erst vor, er hat mir erzählt, dass du mich verkauft hast und so weiter.
Ja, genau.
Und sie sagt dann aber auch, du könntest es mir nie so besorgen wie er.
Ja. Ja.
Das ist ja auch so ein Ding, dieses ganze, das Thema Körperlichkeit, ne? Wenn man sich zum Beispiel die Beziehung der Hardings anschaut in dem Film, die haben eine sehr körperliche Beziehung, ne? Die können die Finger nicht voneinander lassen, so. Die haben zwei Kinder, sie ist wieder schwanger.
Ja.
Die sind dann auch in der Öffentlichkeit und dann
grabbelt
schon wieder rum und sie sagt dann, was halt eine Frau von Anstand so sagt, doch nicht in der Öffentlichkeit.
Ja.
Aber natürlich gefällt sie auch.
Ja.
Und das ist eine sehr körperliche Geschichte.
Ja, stimmt.
Das ist bei denen nicht so.
Ja.
Ne? Das ist so dieses typische, diese Vernunft.
Ja, aber da verliert er ja dann doch seine Fassung.
Ja, natürlich, weil er das ja vorgeworfen bekommt im Endeffekt. Sie fühlt sich sexuell nicht zu ihm hingezogen, weil er halt ein Nice Guy ist, wie in echte Leben. Und
dann will er Bad Boy sein.
Dann will er Bad Boy sein und nimmt sie dann wie ein Bad Boy. Aber es wirkt, finde ich, eher
wie ein Mr. Nice Guy, der auf Bad Boy macht.
Ja, es wirkt eher wie ein verzweifelter Versuch, ne?
Ja, so.
Und es scheint ja dann auch nicht so wirklich zu funktionieren.
Nee, nicht.
Ja, dann in der Nacht kommt Orlok wieder.
Auch krasse Szene.
Und er tötet die Kinder.
Ja, er holt sich die Kinder.
Er holt sich die beiden Kinder.
Auch so Schatten, wie man sieht, wie er Kind noch fallen lässt. So richtig, richtig brutaler Typ.
Ja.
Ja, und die Frau holt er sich auch dann, die Anna.
Die holt er sich auch dann. Diese beiden Kinder übrigens, es gibt auch so eine Szene weiter vorne. Der Film hat auch so ein paar Anspielungen an Horrorklassiker so.
Mhm.
Diese beiden Kinder, da gibt's so eine Szene, die hat mich ein bisschen an Shining erinnert. Dann gibt es auch so eine der Szenen, wo sie besessen ist, der Exorzist natürlich.
Mhm, ja.
Also so ein paar Anspielungen an Horrorfilme sind da schon drin. Ja, also wie er die Kinder tötet, ist krass auf jeden Fall. Also dass die das auch so, das ist ja auch so ein Tabu, Kinder zu töten und so. Ja, und dann im Endeffekt der große Plan, sie wollen Orlok töten.
Genau.
Der Plan, dass sie quasi seinen Sarg suchen, bevor die Sonne aufgeht.
Ja, und
bevor die Sonne untergeht.
Bevor die Sonne untergeht und das halt vernichten, seinen.
Und ihn vernichten.
Sein Schlafplatz quasi.
Genau,
dass er nicht zurückkehren kann.
Genau, weil er muss ja in dieser
in der Erde, wo er begraben wurde ursprünglich.
Genau, muss er ja zurück. Und wenn die kaputt ist, kann er nicht zurück.
Ja.
Aber dieser ganze Plan ist nur eine Ablenkung.
Ja, genau.
Weil der eigentliche Plan ist, dass Alan sich ihm hingeben muss und dann gibt er sich ihr so lange hin, bis die Sonne aufgeht und dann wird er sterben.
Genau, deswegen kann nur sie ihn auch töten.
Nur sie, und das weiß aber nur von Franz und Alan.
Ja.
Und weil ihr Mann würde das ja nicht zulassen, dass sie stirbt. Deswegen machen sie diesen Ablenkungsplan.
Diesen Plan, sie sagt ja auch so, es liegt in deiner Hand, so sie vermittelt ihm, dass er ihn töten wird.
Genau,
so.
Und sie wollen dann halt alle da hingehen. Harding soll dann auch mitkommen, er ist dann weg, sie finden ihn dann am Grab seiner Kinder und seiner Frau.
Ja.
Das ist auch so eine Szene, er ist dann im Grab von der Frau, er ist dann tot, als sie ihn finden.
Ja.
Aber der Film deutet das schon an, dass er nochmal intim mit ihr wird.
Genau, weil er liegt so zwischen ihren Beinen so, und er ist wohl auch an der Pest dann wohl verreckt.
Vermutlich.
Ja. Aber ja, ich hatte das auch so gesehen.
Die Vibes, die Nico-Vibes.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, das.
Weil er hat sie ja nochmal so geküsst und so, und da kann man sagen, ja, okay, die genau. Schmerz und so.
Genau.
Aber dann die Szene, wo er da so zwischen ihren Beinen lag.
Ja, das will der Film damit, denke ich, auf jeden Fall nochmal betonen, dass das eine sehr körperliche Verbindung war zwischen den beiden.
Ja.
Über den Tod hinaus sogar.
Ja, offensichtlich.
Ja, und dann finden sie, also sie fackeln dann da alles ab.
Ja.
Und dann finden sie das Grab.
Mhm.
Pfählen Orlok, sehen aber, es ist nicht Orlok, es ist Nock.
Mhm.
Es ist nicht Orlok, es ist Nock.
Einfach, genau.
Ja, dann fackeln sie den noch ab.
Ja.
So geil, wie William Dafoe dann schreibt, springt so auf ihn und schreit, stirb, du Missgeburt. Bam, ist so eine geile Szene auch. Feier den, übertrieben den Typen. Ja, und währenddessen ist halt dann Ellen, sie gibt sich Orlok hin. Und
auch es unfassbar ist, krasse Szene.
Ja, unfassbar, ne? Er sieht dann schon, wie die Sonne aufgeht.
Und man sieht ihn auch das allererste Mal in seiner kompletten Pracht. Ja, doch. Stark, wirklich. Ja, man sieht, wie die Sonne aufgeht. Man sieht ihn ja eben dann durch das Licht dann nochmal krasser.
Stimmt.
Stark.
Vorher war er ja immer im Schatten und so weiter. Ne? Und er will dann schon, er sieht dann, das Licht geht auf und sie sagt dann mehr.
Ja.
So, und dann er kann nicht Nein sagen, wenn sie sagt mehr so.
So, er kotzt dann auch schon das Blut wieder aus.
Genau,
und so.
Weil er stirbt dann dabei, sie stirbt dabei, weil sie ja ausgesaugt wird. Sie sterben beide dabei.
Ja.
Und dann finden sie, er ist tot, sie liegt im Sterben.
Ja.
Und auch dieses letzte Bild dann, ne, von oben, wie die so ineinander liegen.
Ja, ist krass.
Das ist auch wieder krass. So ein typisches, wenn man sich so Gemälde aus der Romantik anschaut, das ist das halt. Ne? Also so typisch Romantik ist das einfach. Und so endet der Film dann.
Ja.
Ja, also was ich nur sagen will ist, dieses in dem Film hast du ja ganz oft diese Schatten auch, ne?
Mhm.
Und auch das ist nochmal, also zum einen ist es natürlich eine Anspielung an das Original, weil da eben sehr viel mit den Schatten gearbeitet wird. Es ist aber auch das, was ich gemeint habe mit dieser Schattenthematik bei C.G. Jung.
Okay.
Dass Orlok, er verkörpert ja das Unterdrückte,
die
Lust.
Ja.
Dass das da auch nochmal rauskommt sozusagen.
Bildlich er dargestellt ist der Schatten, wird auch
bildlich
so,
dargestellt wird, genau. Das ist auch so krass an dem Film halt, dass so der Inhalt und die Form, ne, das eine Einheit ergeben. Die Furcht vor der bürgerlichen Gesellschaft, vor der weiblichen Lust, großes Thema. Wobei man ja auch sagen muss, auch die männliche Lust ist ja durchaus auch so, bei den Spießern so ein Thema. Ich weiß nicht, den Herrn Kellogg, kennst du den? Das ist jetzt so random, aber fällt mir jetzt ein. Den Cornflakes Kellogg.
Okay, den kenne ich. Also die Flakes kenne ich, aber den Kellogg kenne ich nicht.
Das waren Brüder und das waren auch solche Spießer.
Okay.
Ne? Oder der eine zumindest, ich weiß nicht. Der war auf jeden Fall voll der Spießer. Und der hat tatsächlich die Cornflakes erfunden, weil er wollte nicht, dass die Jungs so viel masturbieren. Und er hat, weil er so spießig war. Und das ist aber eine Tatsache, dass wenn du Cornflakes und Haferflocken isst, das senkt dein Testosteron.
Okay.
Fakt. Und das hat er rausgefunden und deswegen hat er immer zum Frühstück soll man diese Körnerscheiße fressen, damit weniger Testosteron da ist.
Ach wild.
Also auch hier ein Tipp von Professor Hauptschüler: Futter zum Frühstück mal lieber ein paar Eier, dann wachsen euch auch mal wieder ein paar Eier.
Statement.
Also ist so ein universelles Thema so. Aber ja, es geht hier schon besonders in dem Film um die weibliche Lust auf jeden Fall, um die Furcht vor der weiblichen Lust.
Yeah.
Was man aber auch sagen muss, ist, man könnte den Film ja dann so interpretieren, ja, das ist so eine Kritik am Patriarchat zum Beispiel, ne? Die Unterdrückung der weiblichen Lust, die Unterdrückung der Frau. Ist der Film aber nicht. Der Film zeigt nämlich auch die andere Seite, weil wenn man genau hinschaut, oder sieht man ja ganz klar, dass dann die Befreiung der Lust oder das Begehren ja auch Unheil herbeiführt ne? In dem Film.
Ja.
Also ich würde nicht sagen, dass der Film überhaupt in irgendeiner Weise moralisch ist. Ich würde sagen, es ist ein amoralischer Film, so im jenseits von Gut und Böse, so im Sinne von Nietzsche. Also so gar nicht in diesen Gut und Böse Kategorien denkt, sondern dass der Film sich rein ästhetisch mit dieser Thematik auseinandersetzt und sowohl die eine Seite zeigt, es ist halt so, als auch die andere Seite, das kann halt dann daraus resultieren. Und das macht den, finde ich, auch so groß, den Film.
Ja.
Dass wir es hier nicht jetzt mit einer einseitigen Hippie-Propaganda zu tun haben, das ist gut, das ist böse oder so, ne? Wie es ja dann vereinfacht gerne immer so dargestellt wird.
Das ist ein Punkt auf jeden Fall,
Ja, ist schon ein Brocken von einem Film, oder?
Ja, der ist auf jeden Fall ein Schwergewicht.
Ein Schwergewicht. Wie würdest du dieses Schwergewicht bewerten?
Ich gebe dem Film 4 Fingernägel von 5.
Mhm.
Ja, also, was soll man sagen? Absolut empfehlenswert, ist ein starker Film. Der Look hat mir gefallen. Ich weiß nicht, Also ich kann es noch nicht mal genau definieren, was ich für Kritikpunkte habe. Wahrscheinlich sind es wirklich so Geschmacknuancen bei mir, warum ich ihn keine 5 gebe.
Ja.
Aber also ja, ein starker Film. Wie würdest du den Film bewerten?
Ich gebe dem auch 4. Mhm. Ich finde den schon sehr gut, also von künstlerisch und vom Anspruch her und so ist das halt voll mein Ding. Und auch so diese Thematiken mit Romantik und deutscher Expressionismus. Und ich bin ja jemand, der sich auch sehr so für deutsche Kulturgeschichte interessiert. Und das hittet halt komplett.
Ja.
Ne? Aber man muss den Film ja auch als Film für sich bewerten. Und ich finde so da diese neuen Thematiken, die da drin sind, diese Okkultismus-Thematik und so, das ist alles so, das funktioniert nur so halb, finde ich. Mhm. Das macht den Film auch teilweise ein bisschen langatmig. Mhm. Und deswegen nur die 4, weil ich finde rein als Film, er ist schon großartig.
Ja,
ist jeder sollte sich den anschauen.
Ja, safe.
Aber er hat auch seine Längen, finde ich. Übrigens,
vielleicht ist das wirklich ein Punkt, dass halt an gewissen Stellen einfach vielleicht gefühlt zu wenig passiert. So.
Ja.
Das ist vielleicht
Könnte man so sagen. Vielleicht noch ein kleines Ding zum Schluss. Das Ende ist anders. In dem Roman ist es so, dass die tatsächlich dann Dracula noch, also der flüchtet und sie verfolgen, er geht in sein Schloss wieder und sie verfolgen ihn, dann wird dann dort getötet und so. Aber es ist in dem originalen Nosferatu-Film auch so, dieses Ende. Also das ist wirklich hier nochmal dieses, das hier ist nicht Dracula, sondern Nosferatu.
Ja.
In dem Sinne.
Habe die Ehre.